und kann im Rahmen gesetzlicher Regelungen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
Hallo Wolfgang.
Ja, ich bin hoffentlich mit Thomas Meyer-Falk verbunden. Hörst du mich? Ja, du bist seit 1996 im Knast und befindest dich jetzt in der Sicherungsverwahrung. Vielleicht kurz für die Hörer, die es noch nicht genau wissen, was ist überhaupt die Sicherungsverwahrung?
Das deutsche Strafrechtssystem hat zwei Spuren. Auf der einen Seite die Strafe, die soll begangenes Unrecht aus Sicht der Gesellschaft und aus Sicht der Gerichte sühnen. Das ist dann der sogenannte Strafvollzug. Und wenn Gerichte und Gutachter einen Menschen so beurteilen, dass sie davon ausgehen, er könnte zukünftig wieder schwere Straftaten begehen, dann kann die sogenannte Maßregel der Sicherungsverwahrung verhängt werden. Die soll nach der Theorie nicht der Ahndung vergangener Taten, sondern der Verhütung künftiger Taten dienen. Letztlich läuft beides, Strafvollzug wie Sicherungsverwahrung, auf eins hinaus. Man sitzt im Gefängnis, hat Gitter vor dem Fenster, die Türen haben innen keine Klinken, es sind Zellen. Und das Problem halt bei der Sicherungsverwahrung ist, dass sie letztlich Open-End ist. Das heißt, nur der Tod ist die Grenze, um es mal etwas zugespitzt zu formulieren, lieber Wolfgang.
Ja, du hattest ja auch schon mehrere Male darüber berichtet, dass einige Gefangene aus der Sicherungsverwahrung eben gestorben sind in der Sicherungsverwahrung. Okay, der Anlass unseres Gesprächs ist vor allem folgender. Und zwar wird es demnächst von dir wieder ein Buch erscheinen mit dem Titel Notizen aus der Sicherungsverwahrung. Thomas, sag doch mal ein bisschen, um was es da genau geht. Ich meine, der Name sagt schon was, aber sag es doch nochmal genauer.
Genau, schon vor ungefähr 8 Jahren erschien in einem kleinen Verlag, im Blaulichtverlag, der Titel Nachrichten aus dem Strafvollzug. Das war eine Auswahl von Gedichten und Essays zum Thema Strafvollzug. Auch 2, 3 Geschichten zu allgemeinpolitischen Entwicklungen. Und jetzt, 8 Jahre später, hat Jörg Götterwind, der schon bei dem ersten Buch freundlicherweise den Kontakt zu einem Verlag vermittelt hatte, einen anderen Verlag gefunden, und zwar in Duisburg, den Dialog Verlag oder Trikont Verlag, der sich bereit erklärt hat, aktuellere Texte von mir in Buchform auf den Markt zu bringen. Spezifisch unter dem Gesichtspunkt Sicherungsverwahrung, deswegen heißt es ja auch Notizen aus der Sicherungsverwahrung, aber es finden sich dort halt eben auch einige Texte zu allgemeineren Themen der Innenpolitik und zur Rechtspolitik. Hm. Weil man natürlich durch ein Buch vielleicht auch mal andere Kreise oder andere Menschen erreicht als über einen Blog und bei aller Freundschaft und Sympathie für eure Radiosendung vielleicht auch als über eure Radiosendung. Hm. Und deswegen ist einfach ein Buch auch mal eine nette Ergänzung.
Nein, das ist ja kein Widerspruch. Und also das sind, wie ich es verstanden habe, sind das Texte, die auch schon größtenteils veröffentlicht worden sind? Oder wie?
Genau.
Ja, du hast ja so schon kurz ein bisschen durchblicken lassen. Also Knast, Sicherungsverwahrung ist ein Thema, was nicht besonders bekannt ist. Und wenn, kommt es sehr verfälscht rüber. Ich glaube, das ist auch so deine Einschätzung. Ne?
Ja.
Okay, auf jeden Fall ist es ja erstmal ein Grund, wenn Hörer und Hörerinnen das jetzt hören, dass sie sich vielleicht auf dieses Buch mal achten, dass wenn sie im linken Buchladen oder auch in einem anderen Buchladen sind, einfach mal nachfragen. Du hattest vor kurzem einen Artikel über Datenschutz im Knast publiziert. Ich habe den jetzt nochmal kurz vor der Sendung gelesen und ich habe also den Eindruck, dass der Datenschutz, also gerade für die Gefangenen, nicht besonders sicher ist. Ich sage es mal einfach so, während im Gegensatz zu Vertreterinnen der Gegenseite, also der Justiz, da achten sie sehr pingelig drauf. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen erläutern?
Also Datenschutz ist ja immer so, da teilen sich die Meinungen vieler Menschen. Die einen sagen, leider in irgendwelchen Umfragen, wenn ich nichts zu verbergen habe oder keine Straftaten begehe, dann kann ja jeder alles wissen. Allerdings ist das aus meiner Sicht und auch aus Sicht vieler Aktivistinnen und Aktivisten eine sehr unkritische Haltung. Der Staat hat nur das zu wissen, was er letztlich den Menschen unter Einhaltung seiner eigenen Vorschriften wirklich abzwingen kann. Das Problem im Bereich Sicherungsverwahrung oder überhaupt im Strafvollzug ist, wenn es dann in Gespräche geht mit Therapeutinnen und Therapeuten oder auch mit dem Arzt. In der Regel kann ein Mensch vor den Mauern, der zu seinem Arzt geht, davon ausgehen, dass dieser Arzt das, was dort gesprochen wird, nicht Hinz und Kunz, ich übertreibe es mal, Hinz und Kunz berichtet. innerhalb von Gefängnismauern muss der Arzt allerdings das, was er von einem Patienten erfährt, sofern es für die Behandlung und die Resozialisierung, also Behandlung meint jetzt hier nicht ärztliche Behandlung, sondern einfach den gesamten kompletten integrativen Behandlungsprozess, muss dort alle Informationen übermitteln. Da gibt es extra einen Paragraphen dafür, in jedem einzelnen Bundesland und im Baden-Württemberg im Justizvollzugsgesetzbuch 1. Der nennt sich dann im Titel so schön wie Schutz besonders sensibler Daten. Und da meint man ja, wenn man die Titelzeile liest, wunderbar, da wird was geschützt. Letztlich ist das allerdings eine Norm, die dem Anstaltsarzt und auch den Anstaltspsychologinnen und Psychologen und dem Sozialdienst verpflichtet, alle Informationen, die in irgendeiner Art und Weise für den Behandlungsprozess relevant sind, dem Anstaltsleiter zu offenbaren. Jetzt wäre natürlich der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin völlig überlastet, wenn hier von Dutzenden von Insassen er irgendwelche Informationen bekäme oder sie. Und er darf deshalb dieses Recht delegieren an andere Bedienstete. Das führt dann also in der Praxis dazu, dass zum Beispiel hier in der Sicherungsverwahrung in Freiburg das sogenannte Behandlungsteam Arztberichte, Berichte der Anstaltspsychologinnen und Psychologen regelmäßig diskutiert. Und zwar wirklich der uniformierte Dienst, der Sozialdienst, der psychologische Dienst. Das macht für die Insassen, die in therapeutischen Prozessen sind, also mich selber betrifft das jetzt weniger, aber die wirklich intensiv da im Dialog sind, macht es regelmäßig zu schaffen, weil sie sagen, sie haben dort keinen geschützten Raum. Egal, ob sie jetzt einem Bediensteten in Uniform etwas sagen oder einer Psychologin oder einem Psychologen, sie können sicher sein, innerhalb der nächsten Tage wird das in größerer Runde diskutiert bei den Beschäftigten. Und dann kommt halt eben hinzu, jede Station, das ist auch in anderen Haftanstalten so geregelt, hat eigentlich ein festes Team, nennt sich das ja heutzutage, an Vollzugsbediensteten, also bestimmte uniformierte Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter, Psychologen. Und da hat jede Station ihr eigenes Team eigentlich. In der Praxis wechseln die Bediensteten natürlich auch mal von Station zu Station. Deswegen wird, so heißt es, pro forma einfach mal fast das gesamte Haus über irgendwelche Entwicklungen informiert im Fall eines Insassen, auch wenn das Beschäftigte dann erfahren, die in der Praxis so gut wie nie mit diesen Insassen zu tun haben. Und dann wird halt eben seitens der Anstalt vorgetragen, ja, es könnte ja mal aus Versehen sein, dass eine Bedienstete von einer anderen Station auf der hiesigen Station Dienst hat. Dann könnte es ein Vorkommnis geben. Und deswegen muss jeder Bedienstete jederzeit über alle Insassen im Haus umfänglich informiert sein.
Ja, das ist natürlich heftig, sage ich erstmal so. Und das andere ist ja so andersrum. Also wenn die Gefangenen oder jetzt Namen von Beamten veröffentlichen, dass da der Knast sehr rigoros mit vorgeht, also dass er das versucht zu unterbinden. Also da sind sie, ich würde mal sagen, es ist ein relativer einseitiger Datenschutz, würde ich mal sagen, im Interesse der Justiz, so verstehe ich das.
Das würde ich ähnlich sehen. Also mir selber wird ja auch gelegentlich vorgeworfen in Kommentaren zu meinen Beiträgen, weshalb oder ja zur Last gelegt oder auch vorgeworfen oder ich werde gefragt, warum ich nicht die Namen von den Bediensteten jeweils öffentlich mache, wenn ich einen Artikel schreibe. Da kann sich allerdings aber oftmals ein Bediensteter auch auf sein allgemeines Persönlichkeitsrecht berufen und könnte mir theoretisch untersagen, seinen Namen hier im Internet zu verbreiten, weil da seine Persönlichkeitsrechte in unangemessener Weise beeinträchtigt würden, weswegen ich einfach im Vorfeld einfach darauf zu verzichte. Zumal in der Regel die Personen ja auch austauschbar sind. Mhm. Aber du hast natürlich recht, wobei natürlich die Anstalt auch wieder entgegenhalten würde, im Internet ist es ein unbegrenzter Personenkreis, hier innerhalb der Anstalt ist es ein, ja, nicht ganz so großer Personenkreis, aber immerhin.
Mhm. Ja, auf jeden Fall ist es ein Problem und ich glaube, du hattest mal beim Besuch gesagt, eventuell, wenn du das machen würdest, dürftest du vielleicht auch nicht mehr so schreiben, wie du es jetzt machst. Also das kommt noch so hinzu.
Genau. Also wenn ich anfangen würde, Namen von Bediensteten in meine Artikel, also Klarnamen zu schreiben oder auch Namen von Insassen, das ist auch ganz heikel, Namen von Mitgefangenen, dass das dann halt eben Schwierigkeiten geben könnte. Ich hatte mal einen Fall, wenn ich das ganz kurz erwähnen darf, im Bruchsal, da hatte ich über einen Insassen mit seiner Zustimmung und auch seiner fordernden Zustimmung etwas über ihn berichtet, über seine Haftsituation. Also er hat auch wirklich gefordert und verlangt und auch bestätigt, er möchte, dass sein Name im Internet steht. Das ist jetzt 10 Jahre her. vor einem halben Jahr erreichte mich von ihm eine Nachricht und er bat mich herzlich, den Namen von ihm aus meinem Blog zu streichen, weil er mittlerweile eine kleine Kanalreinigungsfirma hat. Und wenn man seinen Namen, der auch noch etwas ungewöhnlich war, googelte, dann kam halt als erster Treffer der Artikel über seinen Haftaufenthalt. Ich meine, ich habe den natürlichen Namen dann gelöscht und Google hat ihn dann auch gelöscht. Mittlerweile ist es nicht mehr der erste Treffer. Aber das zeigt natürlich auch heutzutage, dass halt eben, wenn Insassen Namen im Internet auftauchen, das halt eben auf Jahrzehnte letztlich allen zugänglich ist. Und deswegen bin ich da auch natürlich sensibel und sag eigentlich mittlerweile Namen von Insassen veröffentliche ich nicht mehr.
Ja, klar. Nur ist es natürlich gerade so bei Justizbeamten, die dann vielleicht sich selbst an ihre eigenen Regeln nicht halten und dass das dann weiter anonym ist. Das ist ja auch eine Möglichkeit, das dann aufzugreifen, dass sich dann vielleicht das Verhalten der Justiz ändert im Interesse der Gefangenen. Das ist dann halt noch eine andere Debatte. Aber es ist, wie gesagt, mit den Gefangenen, da kann man es ja machen, die werden da halt wie Fallobst behandelt sozusagen. Auf jeden Fall hast du da, das kann man auch nachlesen auf deinem Blog, den Datenschutz im Knast. Knast ist auf jeden Fall ein wichtiges Moment. Das ist ja jetzt hier unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Wird es bei euch in Freiburg auch wieder eine Knastkundgebung geben? Weißt du da schon was von?
Ich habe bis jetzt noch nichts gehört. Ich hoffe drauf. Das hat sich ja seit 2012 hier mittlerweile institutionalisiert. Das heißt, da ist jedes Jahr ein mal kleinerer, mal ein größerer Auflauf an Menschen gekommen, hat Feuerwerk gezündet. Also Feuerwerksraketen hat man mittlerweile jedes Jahr gehört. Mhm. Und ja, ich hoffe sehr darauf, dass sich auch dieses Jahr wieder emanzipatorische Kräfte einfinden und den Gefangenen, insbesondere den Strafgefangenen, weil wir hier in der Sicherungsverwahrung liegen, so ungünstig baulich, dass wir davon nur Raketen mal mitkriegen oder wenn sie einen großen Lautsprecherwagen dabei haben. Aber die Strafgefangenen freuen sich natürlich, oder die Untersuchungsgefangenen, die da direkten Blick auch auf die Straßen haben, freuen sich natürlich ganz besonders oder würden sich ganz besonders freuen, wenn wieder Menschen kämen.
Das ist ja auch eine Abwechslung für die Gefangenen, ne? Gerade so die Feiertage. Ich weiß es zum Beispiel aus Hamburg, dass da zum Beispiel im Hamburger Untersuchungsgefängnis ist es zum Beispiel so, dass Feiertage keine Besuche sind. Und das ist natürlich gerade für die Gefangenen ziemlich hart. Und ich weiß einfach, dass so in letzter Zeit hat sich so hier in diesem Lande, gab es doch immer so 5 bis 10 Kundgebungen in verschiedenen Städten, in verschiedenen Regionen. Und ich denke, also in Hamburg wird es auf jeden Fall eine geben. Und ich hoffe mal, dass es auch in Freiburg eine geben wird. Okay, Thomas, soweit, so gut erstmal. Wir haben erstmal keine weiteren Fragen. Ja, ich denke, du wirst uns treu bleiben. Wir werden bestimmt weiter über Knast reden müssen. Ja, ich wünsche dir erstmal so von hier aus auch ja guten Rutsch, sagt man ja so, und auf 2019.
Ja, das wünsche ich dir. Guten Wünsche erwidere ich dir auch und wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern einen ebenso guten Rutsch, einen guten Jahresausklang und dass sie auch insbesondere deiner Sendung auch 2019 treu verbunden bleiben werden.
Okay, ja, danke Thomas und ciao, bis zum nächsten Mal. Ja,
gerne. Tschüss.